Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die Terrormiliz Islamischer Staat ist ein Jahr nach Ausrufung des Kalifats weiter auf Expansionskurs. Der IS kontrolliert die Hälfte Syriens und ein Drittel des Iraks. 8 bis 10 Millionen Menschen leben damit unter seiner Herrschaft. Trotz der Luftangriffe einer internationalen Militärallianz unter Führung der USA deutet nichts auf eine Schwächung des IS hin. Über die Situation im Irak spreche ich mit Magdalena Kirchner. Sie ist Nahostexpertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag, Frau Kirchner.
Guten Tag.
Wie ist denn die Situation im Irak derzeit?
Wir haben eine Situation, in der es der irakischen Armee und ihren internationalen Verbündeten nicht gelungen ist, IS wirklich grundlegend zurückzudrängen. Die territoriale Expansion ist zum Teil verlangsamt, zum Teil wieder aufgeflammt und auch die internationale Koalition steht mehr oder weniger ratlos nebenbei, auch weil es nicht gelungen ist, lokale Kräfte, wie man das ja geplant hatte, so aufzubauen, dass man selbstständig, ohne Luftschläge, ohne zusätzliche Kräfte, IS zurückdrängen kann.
Werden gerade Luftangriffe gegen den IS geflogen oder sind es hauptsächlich Bodentruppen, Peschmerga oder ähnliche Volksgruppen ja auch, die dort gegen den IS kämpfen?
Also das ist von Front zu Front unterschiedlich, würde ich jetzt sagen. Es werden weiter Luftschläge geflogen, vor allem natürlich auch, um einen Vormarsch auch auf die Hauptstadt Bagdad zu verhindern. Bodentruppen sind einmal die Peschmerga, die im Norden operieren, aber hier handelt es sich weiterhin vor allem um Defensivmaßnahmen. Das Ziel der Peschmerga ist eben, und eben auch derjenige, die ihn unterstützen, so wie die Bundesregierung, ist eine Expansion nach Norden zu verhindern. Das ist relativ gut gelungen bisher, aber es hat eben nicht einen darüber weiter hinausgehenden Effekt. Im Süden haben wir eine stärkere Präsenz natürlich der irakischen Armee und zusätzlicher Milizen, also vor allem die schiitischen Milizen. Auch deren Erfolge sind sehr unterschiedlich. Einmal hören wir eben Erfolgsmeldungen wie die Rückeroberung von Tikrit von einigen Wochen. Und dann gibt es eben auch Rückschläge wie die Wiedereroberung von Ramadi durch den IS. Also hier ist der entscheidende Durchbruch nicht gelungen. Ein Ziel der amerikanischen Strategie, um eben zu verhindern, dass es ein westliches Engagement am Boden geben müsse, war ja der Aufbau, die Stärkung der irakischen Sicherheitskräfte. Und da lahmt es zurzeit extrem.
So wie man das aus den Medien gehört hat, sind da ja auch etliche Soldaten desertiert, übergelaufen zum IS, inklusive Waffen und natürlich Waffenarsenale, die der IS selbst erobert hat. Hat sich das in irgendeiner Weise wenigstens stabilisieren können?
Die Desertion, die man gesehen hat in Mosul vor allem, also im letzten Sommer, ich würde sagen, die haben abgenommen. Was man aber sieht, was für IS, die ja ihre Kämpferzahl in der Region auch enorm erhöhen konnte, manche sagen sogar verdoppeln konnte, die Strategie der Zeit ist es einmal Stämme, also Kämpfer, die nicht fest in die Armee eingebunden sind, und aber auch andere Rebellengruppen. Es gibt ja unter den Sunniten im Irak und den Aufständischen nicht nur IS, die sozusagen zu kooptieren, daher rekrutiert IS gerade die Kämpfer. Dass es nochmal einen massenhaften Überlauf von wirklich Sicherheitskräften zu IS gibt, das ist derzeit eher nicht der Trend.
Der Islamische Staat kontrolliert ein Gebiet, das in etwa so groß ist wie Großbritannien. Wie gelingt es denn der Terrormiliz, ihre Herrschaft in diesen Gebieten aufrechtzuerhalten? Was sind da weitere Strategien, die dort gefahren werden?
Ein erklärtes Ziel des IS ist eben auch das Dauerhafte ihrer Herrschaft. Die wollen dort bleiben, Herrschaft aufrechterhalten. Das machen sie einmal sehr aktiv durch das Bereitstellen von grundsätzlichen Dienstleistungen, die eben staatliche Funktionen werden dort von IS übernommen, Lebensmittelversorgung, die Versorgung mit Treibstoffen und das Standsetzen von Krankenhäusern. Also Infrastruktur wird eben für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt, die der Staat eben dort in diesen Gebieten natürlich nicht mehr erfüllen kann. Dadurch bekommt man eine Art Grundlegitimität. Auch die Bilder, die wir sehen, natürlich die sehr harte Durchsetzung der Scharia, das ist zwar auch für die Bevölkerung dort sehr grausam, aber es gibt natürlich auch einige, die sagen, das ist besser als gar keine Ordnung, da sie an einem zwar sehr strengen, aber doch transparenten Kanon orientiert ist, hat man eben eine gewisse Erwartungssicherheit, die man in anderen Gebieten des Irak sicher nicht hat. Es gibt finanzielle, ökonomische Anreize für die Rekrutierung, aber auch für die Rekrutierung von nicht kämpfendem Personal, also Verwaltungsmitarbeitern, die einfach sonst kein anderes Einkommen haben. IS hat durch Handel mit Antiquitäten, das Ölgeschäft wird ja öfter genannt, oder auch das Erheben von Steuern natürlich sehr viele Möglichkeiten, Leute auch wirklich dafür zu belohnen, auf ihrer Seite zu bleiben. Das Dritte ist, dass IS es sehr geschickt geschafft hat, ein großes Problem, das sie eben Mitte, Ende der 2000er schon mal hatten, nämlich Stämme, die sich, also sunnitische Stämme, die sich gegen sie wenden, die eigentlich gegeneinander auszuspielen und auch in diesen Stämmen sozusagen Allianzen so zu schließen, dass es keinen lokalen Aufstand gegen sie geben kann.
Millionen Menschen leben unter der Herrschaft des IS. Gibt es bestimmte Gruppen, die ganz besonders zu leiden haben, ethnische Gruppen, oder ist das nach Geschlecht getrennt vielleicht auch? Wer ist da am stärksten betroffen, oder hängt das ab davon, ob man sich dieser Herrschaft unterwirft, dann kann jeder mitmachen, oder gibt es da tatsächlich noch irgendwelche anderen Differenzen?
Frauen haben natürlich eine besonders schlechte Stellung. Man hat gestern erst, kamen ja Berichte darüber, dass erstmals auch Frauen enthauptet wurden. Denn selbst wenn die sich anpassen, haben sie natürlich ein ziemlich bitteres Leben im islamischen Staat. Also allein Bekleidungsvorschriften, aber auch allein die Bewegungsfreiheit ist natürlich nicht mehr gegeben. Aber es ist natürlich eine physische Überlebenssicherheit. Ethnische Gruppen, vor allem religiöse Gruppen, sind sehr viel stärker im Fokus. Das gilt einmal natürlich für die Religionen, die eben nicht den sogenannten Buchreligionen zugeschrieben werden. Jeder erinnert sich sicher an die Bilder aus dem letzten Sommer über die Verfolgung der Jesiden, die eben sehr, sehr stark verfolgt werden und auch keine Möglichkeit sozusagen haben, in das Staatsgebiet des IS eingegliedert zu werden. Die Jesiden sind sozusagen in der Ideologie des IS Heiden. Also dadurch, dass sie eben keine Buchreligion sind wie die Juden und wie die Christen, gelten sie als Teufelsanbeter und ihre bloße Existenz ist sozusagen schon eigentlich unerträglich in der Ideologie des IS.
Über die ideologische Anziehungskraft wurde ja insbesondere vor einem Jahr ganz viel diskutiert und auch spekuliert. Gibt es da jetzt weitere Erkenntnisse dazu, warum ist der IS attraktiv für junge Leute aus dem Westen und auch aus den Ländern wie dem Irak und Syrien?
Also wir haben es in den letzten Wochen, vor allem am vergangenen Freitag, ja erschütternd auch vor Augen geführt, bekommen, dass eigentlich die Anziehungskraft überhaupt nicht abgenommen hat, seit es diese internationale Koalition gibt, da sie eben eine westlich geführte ist. Ist es auch mittlerweile das Narrativ, dass wer gegen die USA ist, kann sich sozusagen dem IS anschließen und es gibt ein politisches Motiv, es ist nicht länger ein religiöses. Und wir sehen eben auch bei den Zahlen, dass der Zulauf überhaupt nicht abgenommen hat. Ich hatte vorhin gesagt, dass das Lasting, also das Bleiben, ein Kernziel des IS ist, das andere ist die Expansion. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass IS mittlerweile in 11 Staaten Anschläge verübt hat im letzten Jahr, dort auch Präsenz bis zu eben Territorialkontrolle ausgebaut hat, dass es über 20 sehr bekannte terroristische Organisationen gibt, Ansar al-Sharia in Libyen ist nur ein Beispiel oder Boko Haram in Nigeria, die sich IS angeschlossen haben, dann entfaltet das sozusagen die Idee einer globalen Bewegung mit einer enormen Anziehungskraft. Also es ist der Erfolg einmal, der eben nicht gestoppt wurde, auch im Irak und in Syrien, wo eben auch ganz normale ökonomische Gründe oder einfach auch der Zwang dadurch, dass IS einen gewissen Ort besetzt hat und die männliche Bevölkerung sagen hinter in die eigenen Reihen zwingt mit physischer Gewalt, das entfaltet eben ein Siegernarrativ, dem sich viele Leute gerne anschließen wollen.
Das klingt ja absolut gruselig und selbst das klingt noch unangemessen für das, was Sie hier angedeutet haben. Wir haben über Luftschläge gesprochen, die es gibt. Ansonsten oder auch darüber hinaus, also jenseits von militärischen Erwägungen, hat man nicht den Eindruck, jedenfalls nicht hier in Deutschland und im gesamten Westen auch nicht unbedingt, dass hier auch nach einer politischen Lösung gesucht oder dafür gerungen wird. Täuscht das?
Nein, ich glaube, das ist der richtige Eindruck und das ist eben genau das Dilemma von denjenigen, die zu Recht wissen, dass es eigentlich eine militärische Lösung nicht geben kann, aber es eben eine politische Lösung auch nicht wirklich greifbar ist, denn es gibt wenig Verhandlungsmöglichkeiten. Also kann man sich mit IS an den Tisch setzen? Ich glaube nicht. Wenn man IS nicht militärisch bekämpft, dann kann man nicht gegen den Nimbus der Unbesiegbarkeit dieser Gruppe ankämpfen. Wenn man IS bekämpft, hat man immer, und das ist auch ein großes Problem der letzten Jahre gewesen, eben zivile Kollateralschäden beispielsweise, die dann auf Seiten der Bevölkerung vor Ort natürlich zu Recht die Frage aufwerfen, wer ist eigentlich der Akteur, der uns beschützt? Ist nicht IS zumindest für die Sunniten in der Region eine Schutzmacht, weil man sich eben von den Schiiten bedroht fühlt? Also da ist man ein bisschen oder sehr stark gefangen natürlich in der Strategie. Ich habe das vorhin schon gesagt, es gibt Initiativen der Stabilisierung dieser befreiten Gebiete. Ich denke an Beispiele wie Tikrit, wo es eben ein großes Problem für die irakische Zentralregierung ist eben die Tatsache, dass es Milizen gibt, schiitische Milizen, die eben sagen, aus Rache Plünderungen begehen, die eine Politik der ethnischen Säuberung zum Teil in schiitischen oder in sunnitisch-schiitischen Gebieten betreiben, dass Flüchtlinge eben sunnitischer Herkunft, Binnenflüchtlinge aufgrund ihrer Religion nicht in sichere Gebiete zugelassen werden, dass man eben nicht an der Polarisierung der Gesellschaft versucht, diese abzuschwächen, sondern die durch den Krieg natürlich noch stärker erfasst wird, weil einfach solche Massaker natürlich in der Bevölkerung den Eindruck erwecken, dass die Zentralregierung zwar gegen IS kämpft, aber nicht für die Bevölkerung. Und das ist natürlich ein kleines Fenster, das man hat, ist, dass man natürlich der Iran da eine extrem starke Rolle spielt und man auf den möglicherweise einwirken könnte, um zu sagen, wir wollen dieses Vakuum, das zwischen Irak und Syrien eben dort herrscht, wo IS jetzt ist und das auch vor IS durch die Kriege einfach schon da war, dass das wieder politisch gefüllt wird. Aber dafür braucht man eben alternative Herrschaftskonzepte in der Region. Also beispielsweise Dezentralisierung, Föderalisierung des Irak, den Aufbau einer sunnitischen oder zumindest überschiitischen politischen Landschaft.
Wir haben letzten Herbst viel gehört über die kurdischen Regionen in Syrien an der Grenze zur Türkei. Sind das Gegenstrukturen, die man Ihrer Meinung nach stärken sollte?
Also ich finde die sehr problematisch, ehrlich gesagt. Es ist natürlich wichtig, also glaube ich für die Zurückdrängung des IS müssen wir einfach sehen, dass die Kurden derzeit das Beste ist sozusagen, was wir haben. Dass die eben die einzigen sind, die on the ground mit einer lokalen Legitimität IS da zurückdrängen können, aber man muss auch sehen, dass natürlich da auch Fakten geschaffen werden, die eigentlich Gegenstand von Verhandlungen sein sollten. Also das gilt zum einen im Irak für die Eroberung umstrittener Gebiete letztes Jahr durch die Kurden. Beispielsweise die Stadt Kirkuk, die eben Gegenstand von Verhandlungen sein sollte, wie das dort aufgeklärt wird. Und im gleichen Maße sehen wir eben auch in Syrien ist die Autonomieerklärung Rojavas beispielsweise etwas, was nicht in einem syrischen Konsensprozess, der natürlich im Krieg nicht so leicht herzustellen ist, entstanden ist, sondern das ist sozusagen, jemand schafft Fakten. Aber auch dort gibt es eine arabische Bevölkerung, die eben sagt, ja, und was ist denn mit unseren Interessen? Das sind eben Leute, die sich dann zum Teil dem IS angeschlossen haben, weil sie gesagt haben, wir sind die Vertriebenen, wir sind diejenigen, die jetzt unter einer Kurdisierung, würde ich jetzt mal in Anführungszeichen nennen, zu leiden haben. Also hier ist es auch wichtig, dass wir auch unsere Partner an irgendeinem Punkt an den politischen Verhandlungstisch zurückbringen und sagen, wenn wir wirklich an der territorialen Integrität von Syrien und dem Irak festhalten und auch daran glauben, dass das möglich ist, dann müssen wir auch unsere Partner dazu anregen zu sagen, geht an den Verhandlungstisch und verhandelt über den Status dieser Gebiete.
Aber dazu müsste man ja die Verhandlungspartner erstmal ernst nehmen und da hat man ja lange an der Seite der Türkei gestanden, gerade bei der Frage der Kurden, meine Wahrnehmung. Ich wollte aber nochmal fragen, also jetzt raus aus diesen Gebieten, was können westliche Staaten, die EU und die USA tun? Wäre es nicht auch sinnvoll, nicht nur militärisch dort vorzugehen, sondern eventuell auch die Versorgung und Ähnliches dort mehr zu stärken, um die Leute nicht sozusagen in die Arme des IS zu treiben?
Auf jeden Fall, weil vor allem wir ja sehen, dass die militärischen Lösungen, die bisher angedacht waren und die ja auch, wenn wir mal ehrlich sind, also in Deutschland auch die Schmerzgrenze schon dessen bedeuten, was wir eigentlich bereit sind zu tun. Also ich glaube nicht, dass wir ein größeres militärisches Engagement sehen werden und wir sehen, dass das nicht wirklich hilft. Dann ist natürlich die Frage, dann müssen wir zurück zum politischen Weg und wir sehen eben, dass Deprivation bestimmter Bevölkerungsgruppen, aber eben auch die humanitäre Lage, da wirklich ein Punkt ist, wo man sagt, man kann zumindest die Legitimationsbasis von IS, die kann man da auf jeden Fall schwächen und sagen, es gibt eben eine Alternative zu Islamischer Staat oder Tod. Wie man das politisch dann machen möchte, also ob man nochmal den Versuch einer syrischen moderaten Opposition, man das nochmal wiederbeleben möchte, denn die ist ja zurzeit eigentlich de facto nicht existent. Das ist eine andere Sache, aber ich glaube, durch humanitäre Hilfe kann man eben auch den Vorwurf der Doppelmoral des Westens und des Alleinlassens sicher abschwächen.
Ein Jahr Herrschaft der Terrormiliz Islamischer Staat. Über die Situation im Irak habe ich mit Magdalena Kirchner gesprochen. Sie ist Nahost-Expertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kirchner.
Vielen Dank.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.